Guten Morgen, ihr Lieben. Bin ich zu verstehen?
Geht?
Danke schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Verspreche euch auch, dass ich heute nicht so lange mache, 10.20 Uhr wie das letzte Mal. Der Friedemann hat mir empfohlen, jetzt so nach Ostern doch einfach mal einen einfachen Bibeltext zu nehmen, den auszulegen, aber ich kann irgendwie noch nicht so richtig. Ich beschäftige mich immer noch so damit, warum wir uns so spätestens seit Corona als Gemeinden und als Christen ziemlich auseinanderdividiert haben und so viele unterschiedliche Ansichten haben. Und deswegen möchte ich euch in ein paar aktuelle Gedanken, die ich so in den letzten Wochen, Monaten hatte, damit reinnehmen. Und unser Thema heute lautet, machen wir die erste Folie, wie lebe ich gemäß dem, was ich glaube, in Klammern aus Ostern verstanden zu haben? Und ich habe das, als ich es dem Janko per WhatsApp geschickt habe, noch ein bisschen schärfer genannt. Das hat Janko auch ein bisschen getriggert, aber ich habe es ein bisschen abgeschwächt. Und was meine ich damit? Könnt ihr noch die Leinwand sehen, auch wenn hier die Flipchart steht? Geht das? Ja? Also wir machen mal die erste Folie, Thoralf. Es geht heute um Dogmen oder Dogmatik versus Ethik. Also Dogmen sind ganz einfach erklärt, sind Glaubenssätze oder eine Lehrmeinung, das was eine bestimmte Person oder Gruppe an Leuten für richtig erachtet. Was ist denn ein wesentliches Dogma der Baptisten? Wie bitte? Die Erwachsenentaufe, ne? Das ist sogar die Gläubigentaufe, ne? Nicht einfach nur Erwachsene, sondern wenn sie gläubig sind. Aber das steht sogar in eurem Namen drin. Ja, das ist ein wesentliches Merkmal. Und die Baptisten würden was Wesentliches aufgeben, wenn das irgendwann mal egal würde, oder? Das würde vielen Prinzipien widersprechen. Was habt ihr noch als ein Dogma? Wem fällt was ein? Was macht noch Baptisten aus? Genau. Okay. Und ich habe ein paar Beispiele euch gebracht, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Ist für uns auch ein Dogma, oder? Wo wir sagen, da wird schwierig, wenn jemand das in Frage stellt, oder dass Jesus ganz Mensch war, aber auch ganz Gott war, würden wir auch als ein Dogma bezeichnen. Wie bitte? Genau, korrekt. Aber das ist ja für viele schwer verständlich, ne? Und trotzdem, wir erklären das dann, aber das zählt zu unserem Dogma. Ich habe euch noch ein paar Beispiele gebracht und die Summe von einzelnen Dogmen nennt man dann Dogmatik. Da gibt es sogar für die Theologiestudenten ein eigenes Fach drüber. Und das ist auch wichtig, dass wir bestimmte Dogmen haben, weil wenn sich das alles auflöst, und das findet nämlich gerade statt, dann weiß man gar nicht mehr, woran man überhaupt noch glauben soll. Dann wird alles beliebig. Und dann wird es gerade so im interreligiösen Dialog, ich sage nachher noch mal ein paar Sätze ohne Mikro, wird das schwierig, weil dann so rauskommt, na, die glauben doch sowieso alle das Gleiche. Und das sehen wir ganz anders. Und um das herauszustellen, was wir glauben, was unser Essentielles ist, dafür braucht es Dogmen. Was aber ich beobachte seit spätestens Corona ist, dass es einen Streit oder einen Widerspruch und ein Auseinanderklaffen gibt zu dem zweiten Punkt. Machen wir bitte die nächste Folie, Thoralf, nämlich der Ethik. Die mache ich mal mit einer anderen Farbe. So, die Ethik leitet sich vom altgriechischen Wort Ethos her und dieses Wort hat zwei Verwendungsweisen. Zum einen bezeichnet man immer noch eine bestimmte Sitte, eine Gewohnheit oder einen Brauch, also etwas, was eine kollektive Gepflogenheit ist. Und das habt, ihr Baptisten habt auch eine bestimmte Sitte. Wie ihr hier sitzt, wie ihr Gottesdienst feiert, ob ihr nachher miteinander euer Kaffee trinkt, wie ihr miteinander umgeht, das ist, hat alles ein gewisses Brauchtum. Und wenn wir jetzt Gottesdienst in, sagen wir mal, Lübben haben würden, Lübben kennt er, ne? Im Spreewald, dann würden hier etliche in einer bestimmten Tracht sitzen, manchmal sogar vielleicht eine ganze Gemeinde, zu Feiertagen auf jeden Fall. Und dann ist das das Brauchtum der Spreewälder, die sich in bestimmter Weise anziehen und in bestimmter Weise miteinander reden. Also das meint Ethik. So, und dann bedeutet Ethik aber auch einen bestimmten Charakter haben, eine Denkweise haben und eines bestimmten Sinnes sein. Und wir reden hier über Einzelpersonen, die bestimmte Einstellungen, bestimmte Haltungen haben. Und zur Ethik gehört auch immer die Moral. So, und das Moral vom lateinischen Mos ist ähnlich wie das Ethos und bezeichnet ein Normensystem, welches das Verhalten von Menschen reguliert. Sagt mal ein Beispiel für etwas, was für euch moralisch korrekt ist, damit wir das ein bisschen fassen können. Du sollst nicht töten, wäre eine Moral, ja? Dann würdet ihr als Baptisten bestimmt sagen, selbst wenn wir nicht an die Evolution glauben, wo es immer irgendwie weitergehen muss, würden wir sagen, um unsere Gesellschaft zu erhalten, da sitzen Mama, Papa, ja, mit zwei Kindern, dass diese Grundordnung eine Säule der Gesellschaft ist. Also, dass Mama und, also Frau und Mann sich zusammentun und Kinder kriegen, ist ein bestimmter moralischer Wert. Und ihr merkt, dass in unseren heutigen Zeiten ist das längst nicht mehr selbstverständlich. Aber dann würde man sagen, meine moralischen Werte sind in einem bestimmten, wie so eine Autobahn, Leitlinien. Und wenn man davon links, rechts abweicht, wird es schwierig, mit mir oder mit dir zusammen zu leben, weil ich habe nun mal bestimmte moralische Werte. So, und was ich jetzt beobachte ist, dass ein Konflikt stattfindet und ein Kampf tobt, in den letzten Jahren vermehrt, dass sich unsere Dogmen, die wir haben, und unser ethisches Verhalten ziemlich oft widersprechen. Und dass die auf Kontra gehen. Das heißt, dass wir etwas beobachten, wo wir sagen, da sagen Leute, ich habe ein bestimmtes Dogma, aber das, was sie dann letztlich tun, entspricht meinem oder auch eurem Empfinden nach überhaupt nicht diesem Dogma. Das Ganze passt nicht miteinander überein. Und das, finde ich, hat sich seit Corona ziemlich dolle herausgebildet. Und ich habe versucht, in den letzten Monaten herauszufinden, wo die Probleme denn liegen könnten. Die Dogmen für uns Christen sind ungefähr im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden. Da hat Kaiser Konstantin und dann auch Kaiser Theodosius haben christliche Lehrsätze herausgebildet und die waren damals auch notwendig, damit man die aufkommende christliche Staatsreligion überhaupt erstmal fassen konnte, was die denn beinhaltet. Was besagte denn der christliche Glaube überhaupt? Und damit war auch verbunden, dass man gewisse Dogmen sagt, die treffen nicht zu. Also es gibt für uns nur einen Gott in den Erscheinungsformen als Vater, Sohn und Heiliger Geist, für unseren Verstand fast zu viel, war aber ein ganz wichtiges christliches Dogma, aufgehangen an der Person Jesus Christus, über den wir gar nichts kommen lassen, und dass der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und am dritten Tage auferstanden, in den Himmel gefahren und wir seitdem eine Beziehung haben können, ist so ziemlich das Zentrale, was unseren Glauben ausmacht. Wenn sich das nicht spätestens im 4. Jahrhundert nach Christus herausgebildet hätte, hätte unser Glaube wahrscheinlich nie eine Chance gehabt, dass er bis heute so stark und mächtig ist, wie er ist. Natürlich hat Gott das bewirkt, keine Frage. Aber es war wichtig, dass Menschen diese Dogmen herausgebildet haben. Was aber dann auch entstanden ist als negative Begleiterscheinung im ethischen Verhalten war, dass schon seit Kaiser Konstantin alle, die das nicht glaubten, verfolgt wurden, bis dahin, dass viele getötet wurden, was eigentlich für unseren Glauben total widersinnig ist. Was aber stattgefunden hat, um herauszustellen, das ist der zentrale Glaube, an den alle zu glauben haben. Deswegen Staatsreligion irgendwann mal geworden. Und wir merken, dass es im Lauf der Jahrhunderte abgenommen hat. Und was wir jetzt merken ist, oder was ich merke, dass sich das in den letzten Jahren immer weiter abnimmt. Ich sage euch mal ein paar Beispiele, die dieses Problem beschreiben. Wir machen mal die nächste Folie. Ihr kennt eine Bibelstelle, Matthäus 24. Da steht, Himmel und Erde werden vergehen. Punkt. Was viele Christen daraus schließen ist, Scheiß auf die Welt hier und was mit dieser Welt passiert. Gott vernichtet die eh und es wird eh alles neu. Ich brauche mich doch nicht um Klimaschutz kümmern. Ich brauche mich doch nicht um meinen Abfall kümmern. Ich brauche mich nicht um meinen Auspuff und sonst was kümmern. Die Welt wird eh vergehen. Und das kann man aus diesem ersten Halbsatz auch durchaus so schließen. Aber viele würden nur in heutigen Zeiten den Kopf schütteln und würden sagen, dir kann doch der Zustand der Welt nicht egal sein. Du hast doch von Gott eine Verantwortung bekommen. Kann man aber aus einer Bibelstelle auch ganz anders sehen. Und man kann auch diesen ersten Teil als ein Dogma erheben und kann sagen, es wird alles vergehen. Und weil das so ist, passe ich aus diesem Dogma meine ethischen Lebenswandel so ein, dass es mir ziemlich egal ist, was mit meiner Umwelt und mit meiner Welt hier passiert, weil Gott macht eh alles neu. Würde ich als schräg bezeichnen. Ein anderes Beispiel. Die Bibelstellen kennt ihr wahrscheinlich auch. Wer öfters mal Bibel liest, 1. Korinther 3, 1. Korinther 6, unser Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Und ich bin so groß geworden, ich komme ja aus der Landeskirchengemeinschaft, dass mir das immer auf das Thema Hurerei bezogen wurde. Also ich wurde gelehrt, ein Junge darf keine Selbstbefriedigung machen. Dann haben Mann und Frau vor der Ehe keinen Sex. Und alles, was so außerhalb unserer normalen Sexualvorstellung, wie wir es als Evangelikale haben, ist Hurerei. Und dann werden diese Bibelstellen gebracht und es wird gesagt, es ist eine Sünde wider den Heiligen Geist. So wurde ich groß. Und habe das auch viele Jahre nicht in Frage gestellt. Das kann man so sehen. Aber gleichzeitig haben wir in manchen Gemeinden Leute, die wiegen 160 Kilo und ich sage es mal vorsichtig, essen ganz, ganz viel. Ich habe auch wieder zugenommen, wer mich letztes Jahr gesehen hat. Und da könnte man genauso sagen, sie gehen mit ihrem Körper eigentlich nicht so um, wie man mit einem Tempel des Heiligen Geistes umgeht. Ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, ja? Versteht mich bitte richtig. Bin selber übergewichtig. Ich will da niemanden kritisieren. Aber ich wurde nur so groß, dass das auf ein bestimmtes Thema, diese Bibelstellen, bezogen wurde. Das ist aber viel zu kurz gefasst. Ja, wir haben, wenn wir mit unserem Körper verantwortlich umgehen, dann hat das eine Verantwortung für mein Rauchverhalten, ob ich nikotinsüchtig bin oder ob ich ganz viel Alkohol trinke oder ob ich ab und zu mal kiffe, was seit neuestem Jahr erlaubt ist. Wie auch immer, kann man auch diese Frage der Gesundheit, der körperlichen Gesundheit, aber ohne alle Probleme unter dieses Thema mein Leib als Tempel des Heiligen Geistes fassen. Hat bei mir jahrzehntelang nie stattgefunden in meinem christlichen Umfeld. Ist also auch zu kurz gefasst gewesen, weil Leute sich etwas herausnehmen, Christen, aus der Bibel und sagen, das sehe ich so und so, ist für mich ein Dogma und daran passe ich meine Ethik an und dann war das kein Problem, wenn jemand, Hauptsache er hat mit seiner Frau, waren die verheiratet und haben erst dann miteinander geschlafen, aber wie der vom Körper her aussah, wie der gegessen, getrunken hat, ob er geraucht hat, hat oft keine Rolle gespielt. Also man greift sich bestimmte Bereiche raus und passt irgendwie seine Ethik an und andere kriegen damit richtig Bauchschmerzen. Dann stellen wir seit ein paar Jahren fest, was in den USA passiert, ist bei vielen für uns nur zum Kopfschütteln. Wir haben versucht, die letzten Jahre, seit Trump mal Präsident zuerst wurde und vielleicht sogar im November jetzt wieder diesen Jahres, herauszufinden, warum wählen denn zig Millionen Christen so einen Mann wie Donald Trump? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Und dann habe ich mir dazu ganz viel angehört, ohne jetzt wieder, bitte nicht falsch verstehen, jemandem so nahe zu treten, der vielleicht Trump-Fan ist. Es gibt vier wichtige Dogmen für viele konservative Christen in den USA, vor allem in diesem Bible-Belt, in den Südstaaten. Das erste Dogma ist, wer weiß es, ganz, ganz wichtig, immer noch 2024, die Frau sei dem Manne gehorsam. Zweites Dogma, keine Abtreibung, das geht gar nicht. Drittes Dogma, sind lauter Buchstaben, wo irgendwie ich gefühlt finde, kommt jedes Jahr ein neuer Buchstabe dazu. Die LGBTQI, habe ich einen Buchstaben vergessen? Bewegung geht auch gar nicht. Diese Bewegung von Gendergerechtigkeit und Homosexualität und so weiter, das geht gar nicht. Und das vierte Dogma, was wollen die Amis? Waffenfreiheit. Wenn jemand von den Predigern, Pastoren, Propheten oder auch Herr Trump diese vier Dogmen bedient, dann scheint völlig egal zu sein, was auf der rechten Spalte passiert. Das ist ein Hammer. Und das kann man mit vielen Beispielen tatsächlich belegen. Das ist faszinierend, finde ich, aber halt im Negativen. Wenn man bestimmte Glaubenssätze betont und sagt, das ist so, dann ist das, wie man eigentlich lebt, zweitrangig geworden. Und das geht für mich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, dieses Spannungsfeld. Wir brauchen Dogmen. Und ich glaube, gesund wäre es, wenn diese Dogmen Hand in Hand mit meinem ethischen Lebenswandel, den ich habe, auch konform gehen. Das heißt, dass aus dem, was ich glaube, wie das mit Jesus und der Welt ist, dass ich das, wie ich es auch umsetze, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe, dass das Hand in Hand geht. Und ich möchte euch heute ein paar Hilfestellungen geben, wie wir das vielleicht gut miteinander hinkriegen. Mach mal bitte die nächste Folie. Ich habe euch 5 Fragestellungen mitgebracht, welche uns im Prozess moralischer Urteilsfindung, habe ich es mal benannt, helfen können. Wir starten mal. Die erste Frage, die ihr euch, wenn ihr morgens aufsteht und euren Tag beginnt, vielleicht, wenn ihr möchtet, stellen könnt, ist, entspricht dein Tun und dein Verhalten der Grundidee der 10 Gebote. Ihr müsst das auch nicht abfotografieren. Ich habe diese 5 Punkte, die ich jetzt bringe, habe ich nochmal zusammengefasst. Am Schluss, wer es abfotografieren möchte, und ich habe sie auch hinten als Zettel auf den Tisch gelegt. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen nach dem Gottesdienst. Also ganz kurz der Überblick, nächste Folie. Die 10 Gebote kennt ihr. Manchmal hilft das, als wir auf der Bibelschule waren, haben wir uns Bibelstellen und auch die 10 Gebote in der Toilette an die Tür gemacht, sodass man nicht auf dem Handy gespielt hat, sondern diese Sachen auswendig gelernt hat. Ja? Manchmal hilft das vielleicht, wenn man sagt, ich finde es so schwierig, in dieser Welt heute richtig als Christ zu leben und manchmal weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll, dann wäre es hilfreich, ab und zu in die 10 Gebote wieder reinzugucken und zu sagen, entspricht das, was ich heute tue oder was ich getan habe, wenn ich meinen Tag abends betrachte, entspricht das dem, was so die Grundidee der 10 Gebote ist? Erster Punkt. Ist jetzt nicht so überraschend, finde ich, oder? Zweiter Punkt. Das zweite wäre, was wäre die barmherzigere Variante? Ihr trefft eine Person, Beispiel, ihr habt ein schwieriges Gespräch. Friedemann, ich habe gestern eure Osterpredigt gehört von Friedemann. Da hat jemand Zeugnis gegeben, sie hatte ein schwieriges Gespräch mit dem Chef und dann hat sie gebetet und das Gespräch war gar nicht so schwierig. Wenn ihr in ein solches Gespräch nächste Woche geht, auf Arbeit, privat, Nachbarschaft, in der Familie, dass ihr euch vielleicht vorher fragt, was wäre die barmherzige Variante bei dem, was ihr sagen wollt oder wo ihr vielleicht einen Rat zu geben habt oder wo ihr vielleicht jemanden zu ermahnen habt oder jemanden aufzubauen habt. Was meine ich damit? Beispiel, Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin, kennt ihr alle. Es gab ein Dogma. Das Dogma lautete, seit dem Buch Levitikus, also 3. Mose, wenn eine Frau beim Ehebruch ergriffen wird, dann ist sie zu steinigen. Und wenn ihr euch 3. Mose mal durchlest, da stehen ganz schön krasse Sätze drin, was mit Frauen noch so alles zu passieren hat, wo wir heute den Kopf schütteln würden. Aber das war Gesetz und ist es bis heute, ist Teil der Tora. Also das kann man zum Dogma erheben und die ethische Umsetzung dieses Dogmas, eine Frau hat Ehebruch begangen und das geht gar nicht, lautete, sie ist zu steinigen. Für uns heute unvorstellbar. Aber jetzt ist die Frage, Jesus hat ja in dieses Dogma eingegriffen und hat ja einen ganz anderen Weg gewählt. Er hat gar nicht gesagt, nee, das steht da nicht im 3. Mose und hat irgendwie eine theologische Diskussion angefangen. Er hat auch nicht gesagt, ich bin Gott und deswegen heble ich jetzt mal das Buch Levitikus aus den Angeln. Hat er auch nicht gemacht. Er ist gar nicht auf dieses Dogma eingegangen, sondern hat was gemacht? Er hat denen, die das Gesetz ausgelegt haben, einfach nur ihre eigene Ethik nochmal in Erinnerung gerufen. Wie lebt ihr denn? Habt ihr noch nie eine Sünde begangen? Habt ihr noch nie gegen das 3. Buch Mose als Teil des Gesetzbuches schlechthin der Tora verstoßen? Und dann hat er einen barmherzigeren Weg gewählt, hat die Frau nicht verurteilt, hat am Schluss schon Klartext geredet. Ne? Der letzte Satz, der ist schon wichtig. Ja? Geh hin und sündige hinfort nicht mehr als eine Handlungsempfehlung. Aber er hat kein Urteil mit der gängigen Konsequenz seines Volkes, seiner Kultur ausgesprochen. Das ist der barmherzigere Weg. Also, Frage, was ist für euch, wenn ihr morgen in ein schwieriges Gespräch geht, was ist der barmherzigere Weg? Besteht ihr darauf, dass das Recht sich durchsetzt? Oder sagt ihr, damit erreiche ich vielleicht gar nicht viel, vielleicht zerstöre ich sogar jemanden anderes und ich wähle den barmherzigeren Weg, den man natürlich erstmal rausfinden muss. Drittens, in Micha 6, Vers 8, das habe ich rein zufällig entdeckt, diese Bibelstelle, die war mir gar nicht mehr so erinnerlich, ist eigentlich zusammengefasst, wie wir zu leben haben, also wie Ethik aussieht. Die Dogmen stellen wir gar nicht in Frage, die haben wir und brauchen wir, machen wir ein Häkchen hinter. Aber damit ist ja noch lange nicht gesagt, wie wir leben, wie unsere Ethik aussieht, wie unser Tageswandel aussieht, unser Lebenswandel. Und dann bricht das der Prophet Micha runter und sagt, Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts weiter als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und Gottes Wort halten, da kann man sagen, ja, wir sündigen zwar alle, aber das bemühe ich mich jeden Tag. Liebe üben, naja, das ist so ein schwammiger Begriff, was ist denn jetzt so Liebe? Und spätestens bei der Demut verabschieden sich viele von uns und sagen, das fällt mir besonders schwer, also mir auch. Aber eigentlich versucht Gottes Wort, uns das schon runterzubrechen, dass es so kompliziert gar nicht ist, seinen Lebenswandel gemäß unseren Dogmen zu bestreiten. So, jetzt kommen wir zu drittens. Eine mögliche Frage, die euch helfen könnte, morgen bei allen Entscheidungen, die anstehen, die ihr vielleicht noch gar nicht wisst, ein Leben zu führen, wo das, was ihr glaubt, linke Spalte, mit dem, was ihr dann auch umsetzt, übereinpasst, ist die Frage, bringt meine Entscheidung oder mein Verhalten meine Mitmenschen gegenüber tiefe Liebe zum Ausdruck? Das ist das eben von Micha 6, Vers 8. Und das beantwortet sich nicht einfach so mit, ja, natürlich versuche ich das immer im Blick zu haben. Ich versuche das bei weitem nicht immer im Blick zu haben. Ich berate ja den ganzen Tag Menschen in meinem Beruf und ich merke, dass ich manchmal Klartext reden muss, dass ich oft Menschen widersprechen muss und dass ich oft auch Menschen sagen muss, was sie so denken, ist schlichtweg falsch. Also ich argumentiere schon im Sinne von Schwarz-Weiß, dass es oft ein richtig und oft ein falsch gibt. Und oft Grautöne gibt. Aber, dass ich tiefe Liebe zum Ausdruck bringe, habe ich ganz oft nicht im Blick. Was meine ich damit? Wir haben, mach mal die nächste Folie, Thoralf. Ach so, jetzt kommt die Schokolade. Genau. Die erste Schokolade. Ach ja, genau. Ich komme ja von den Pfadfindern. Wir haben ja die Royal Rangers. Und die Royal Rangers haben eine goldene Regel, die das hier, diesen dritten Punkt, gut zum Ausdruck bringt. Das ist sogar eine Bibelstelle. Und ich habe die erste Schokolade für heute. Der erste darf sich auch noch aussuchen, ob er ein Bounty oder ein Mars kriegt, wenn ihr wisst, was die goldene Regel der Pfadfinder ist und welche Bibelstelle. Du hast dich zuerst gemeldet. Alles, was ich von den Menschen erwarte, das tue ich ihnen zuvor. Jawohl. Und welche Bibelstelle ist das? Weißt du die auch noch? Wartet, nicht alle durcheinander. Nee. Das ist schon richtig. Aber welche Bibelstelle? Wer weiß es? Mach mal die Auflösung. Also, behandle ich meinen Mitmenschen so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Welchen möchtest du? Bounty. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. So erziehen wir unsere Pfadfinder. Und ich sage euch, das ist alles andere als selbstverständlich. Das klingt so simpel. Ja, natürlich will ich nicht mir selber eine reinhauen, also haue ich auch niemand anders eine rein. Gar keine Frage. Aber die Umsetzung, merke ich, ist jeden Tag eine enorme Herausforderung. Alleine nur, wenn ich Recht haben will. Gegenüber meinen Liebsten, gegenüber meinen Kindern, meiner Frau, verstoße ich ganz oft gegen die Bibelstelle, gegen die goldene Regel. Das meine ich mit diesem dritten Punkt. Nächste Folie. Ist mein Verhalten oder Tun in dem Moment, wo ihr gefordert seid, hilfreich oder erbauend für andere? Finde ich auch überhaupt nicht selbstverständlich. Ein Beispiel ist Römer 14. Da geht es von den Schwachen und Starken im Glauben und es ging um die Essensvorschriften. Es ging darum, was erlaubt ist zu essen. Wir sind wieder beim Buch Levitikus. Es gab ja strenge Speisevorschriften, gibt es bis heute bei den Juden. Und die waren auch wichtig. Das ist ein Teil des Dogmas, der Dogmatik des jüdischen Volkes. Und wir sollten uns tunlichst zurückhalten, das alles in Frage zu stellen und zu sagen, alles Blödsinn seit Jesus. Das gehört zu ihrer Kultur, zu ihrer Identität als Gottes Volk. Aber seit dem neuen Bund haben die Apostel dem Volk und vor allem dann auch, als sie in die Mission gingen, wir reden ja hier vom Römerbrief, klar gemacht, das muss kein Dogma mehr sein. Gott besteht nicht mehr darauf, dass ihr das Lamm in einer bestimmten Weise vor dem Passafest schlachtet und zubereitet. Und wenn ihr das nicht tut und das trotzdem esst, dass ihr euch dann versündigt. Dass das vor Gott kein Dogma mehr ist. Und dann haben die ersten Christen sich darüber gestritten. Und dann ging es darum, musst du denn auf dem, womit du Recht hast, unbedingt bestehen? Oder kannst du auch einfach um der Schwachen willen sagen, es ist jetzt egal, ob ich gerade recht habe. Ich will dich doch gewinnen, ich will doch dein Herz gewinnen, ich will doch das, was ich tue, soll doch hilfreich für mein Gegenüber sein, soll ihn doch aufbauen und ihm nicht die Wahrheit um die Ohren klatschen. Das ist für mich eine schwierige Stelle, weil mein Job ist, jeden Tag Recht zu haben. Die Leute kommen, weil sie nicht wissen, was Recht ist und ich soll ihnen das sagen. Und dann sage ich etwas und das ist oft aber nicht hilfreich und nicht erbauend. Und dann sitze ich manchmal selber da, dann gehen Leute deprimiert und mit gesenktem Kopf weg und ich sitze da und sage, na toll, jetzt habe ich Ihnen die Frage beantwortet, aber hilfreich und erbauend war das, was ich gesagt habe, irgendwie überhaupt nicht. Wisst ihr, wovon ich rede? Gut, letzter Punkt. Jetzt kommt gleich wieder Schokolade. Genau. Wirkt mein Verhalten der Entwürdigung von Menschen entgegen und stellt es Würde und Wertschätzung wieder her, die nicht mehr vorhanden ist. Das ist ein Hammerpunkt. Ich habe zwei Bibelstellen. Es gibt von der Milka einen Streifen. Wer bei der Zachäus-Stelle weiß, wo die steht? Wo steht Zachäus? Vers 5. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wo steht Zachäus? Eine lecker Milka. Er steht auch tatsächlich nicht in zwei oder drei Evangelien, wie wir es manchmal haben. Das war der, der zwei Bücher geschrieben hat. Wer hat zwei? Okay, ich habe noch mehr für die Schokolade. Dann machen wir die zweite als Beispiel. Da war ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Ihr habt ja The Chosen hier geguckt. Ich finde das Kapitel über den Lahmen am welchem Teich? Bethesda finde ich eine der stärksten Folgen bei The Chosen. Und das ist für mich diese Frage da oben. Ich kriege jedes Mal, muss ich heulen, wenn ich sehe, wie jemand entwürdigt ist und liegt da der Lahme, ja, der 38 Jahre da ist und keiner bringt ihn in diesen See, in diesen Teich. Und alle, die weit hinter ihm kamen, springen aus welchen Gründen auch immer oder weil sie Beziehungen haben oder Freunde, werden da reingetragen und er liegt und liegt da. Wenn das nicht entwürdigend ist, was denn dann? Und dann kommt unser Jesus und fragt einfach, willst du gesund werden? Das ist für mich eine Paradestelle, wie unser Herr und Heiland jemanden, der entwürdigt ist, die Würde wiedergibt. Und bei Zachäus, der kleine, gierige Zolleintreiber, ja, verachtet im ganzen Volk Israel, klettert auf diesen Maulbeerbaum, so ist es jedenfalls in meinen Folien, die ich da zu Hause seit Kindertagen habe, klettert hin und wer würde als Rabbi, wer würde diesen Mann da sehen und sich mit dem beschäftigen? Jedes Wort an den konnte nur so bedeuten, dass man an Achtung im Volk verlor. Und Jesus hatte nur allen Grund, sich die Achtung des Volkes zu erhalten, weil er war ja Lehrer. Er wollte ja, dass die Leute ihn ernst nahmen. Und mit Zachäus auch nur einen Blick zu verschwenden, geschweige denn das zu machen, was Jesus in Lukas 19 gemacht hat, nämlich sich bei ihm einzuladen, und der Mann ist danach nicht mehr der, der er war, konnte nur einen Rückschritt für Jesus bedeuten. Und er hat dem, der entwürdigt war, die Würde wiedergegeben. Wo steht Bethesda? Ha, super. Nicht schlecht. Thoralf, macht mal die Auflösung. Nachher, wer war das? Hier, nachher, ja, ein Riegel. Genau. Lukas 19 haben wir Zachäus, Johannes 5 haben wir Teich Bethesda. Fällt euch noch was ein? Noch eine Bibelstelle, wo Jesus jemanden, der entwürdigt war, die Würde wiedergegeben hat. Auch ohne Schokoriegel? Die blutflüssige Frau. Ne? Ich habe in der Kanzlei, an meinem Besprechungszimmer ein großes Schild, da steht Rechtsanwalt mit zig Begriffen, bla bla bla. Und auf der anderen Seite ist ein überdimensionales Bild von der blutflüssigen Frau. Das haben wir in Magdala, haben wir das gesehen, in der Kapelle. Magdala ist ein neuer Ausgrabungsort in Israel. Und das hat uns alle, als wir dort waren, so geflasht, dass ich mehrere Plakate zu der blutflüssigen Frau habe. Manchmal habe ich Mandanten, die sitzen dann da und sagen, ich habe jetzt eine Frage bei ihrem Anwaltsberuf, und dann sagt sie, dann habe ich eine seelsorgerliche Frage, und drehen sich um und gucken das Bild der blutflüssigen Frau an. Das ist für mich wie so ein Synonym geworden, dass man da, wo es um die Seele geht, um das Herz, um Verletzungen, um Krankheit, ist diese Frau. Hätte ich das gewusst, dass du das bringst, oh, hätte ich euch das Bild mitgebracht. Nächstes Mal. Genau, die blutflüssige Frau. Was noch? Noch eine Geschichte? Genau, der Schächer am Kreuz. Entwürdigt bis zum Gehtnichtmehr. Ne? Friedemann hat euch letzte Woche erzählt, dass die gekreuzigt wurden, wurden hinterher auf dem Abfallhaufen, ne? Auf der Müllhalde weggeworfen. Noch entwürdigender geht es nicht mehr. Noch ein Beispiel? der verlorene Sohn, ne? Von den Schweinen zurück in die Erbeinsetzung. Also, mach nochmal zurück zu fünftens. Thoralf, wirkt mein Verhalten, was ich habe, der Entwürdigung von Menschen entgegen oder stellt es Würde und Wertschätzung wieder her? Und ich kann euch sagen, in diesen Zeiten heute, 2024, habt ihr zig Gelegenheiten, diese Würde von Menschen wiederherzustellen. So, wir machen mal Zusammenfassung. Machen wir alle fünf? Genau. Das ist das, was ihr draußen mitnehmen könnt, der Zettel, oder ihr könnt es euch abfotografieren. Diese fünf Punkte sind einfach nur ein Vorschlag, um euch in eurem Alltag zu helfen, wie ihr aus dem, was ihr glaubt, wovon ihr überzeugt seid, was eure Dogmen sind, eine Ethik leben könnt. Also nehmt das Wort nicht so hochtrabend, also wie ihr einfach euren Alltag bestreiten könnt, was auch dem, was ihr glaubt, entspricht, wenn ihr euch diese Fragen euch vielleicht davon mitleiten lasst, neben anderen Sachen. Und dann habe ich die ganze Zeit gegrübelt und habe gedacht, irgendwas fehlt noch drin. Und dann habe ich einen Podcast gehört, da wurde eine Umfrage gemacht unter Pastoren, was sie als die krasseste Bibelstelle empfinden. Und die meisten Pastoren mit Abstand haben eine gewählt, die ich auch sofort als meine krasseste Bibelstelle genannt hätte. Ich habe einen Riegel, wenn ihr wisst, welche Bibelstelle für viele Pastoren, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ diese Umfrage war, aber was die krasseste Bibelstelle überhaupt ist. Wer hat eine Idee? Die Feinde lieben, das haben auch viele gesagt. Ich hatte letzte Woche in Vechta, hatten wir Familienwochenende mit 40 Leuten. Da habe ich das auch gepredigt und da war auch das der erste Gedanke. Noch viel krasser. Also Feinde lieben ist ja schon krass, aber es ist ein Wort von unserem Herrn und es ist eine unverhohlene Drohung von Jesus. Wer hat eine Idee? Die krasseste Bibelstelle. Mach mal. Mich hat das deswegen so getriggert, weil der im Podcast, ich höre ja, das habe ich euch schon mal gesagt, unter anderem Wahn und Sinn, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist Dr. Bernhard Olpen von der Fokuskirche in Düsseldorf mit seinem Juniorpastor. Die machen einen sehr interessanten Podcast, finde ich, zu aktuellen Themen, die uns als Gemeinden bewegen, greifen Umfragen aus, sehr, sehr informativ, Wahn und Sinn. Und Dr. Bernhard Olpen ist schon 30 Jahre Pastor in der Fokuskirche in Düsseldorf, ist auch Historiker und hat gesagt, er hat, als man gefragt wurde, welche Predigten hast du noch in Erinnerung im Lauf deines Lebens, hat er gesagt, naja, so 6 bis 8 Predigten fallen mir ein, von mehreren tausend, die er gehört hat. Und dann sagt er, aber eine Predigt, weiß ich noch das Datum und ich kann die Predigt nahezu auswendig, die hat ein Pastor gehalten zu einem bestimmten Bild. Und dieses Bild ist dieses hier. Hat das jemand von euch schon mal gesehen? Genau. 1993 im März hat Kevin Carter, ein südafrikanischer Fotojournalist, der eigentlich selbstständig war, hat im Südsudan, da war damals die schlimmste Hungersnot, die die Menschheit bis dahin erlebt hatte, also die dokumentiert war, hat er dieses Foto geschossen. Genau. Das Foto heißt The Vulture and the Struggling Girl, also das and the Little Girl, der Geier und das kleine Mädchen. Und dieses Foto hat er der New York Times, die bis dahin noch nie einen Pulitzerpreis für Fotos bekommen hat, zur Verfügung gestellt. Und dann hat er in diesem Jahr dafür den Pulitzerpreis bekommen. Also der Geier wartet darauf, dass das Kind endlich stirbt, damit das fressen kann. Und der Pastor, wo Bernhard Olpen dann in der Predigt saß, hat dieses Bild mit dieser Bibelstelle verbunden, wo Jesus eine unverhohlene Drohung ausspricht. Und diese Bibelstelle, macht die mal bitte, ist Matthäus 25. Das ist vom Weltgericht. Und da spricht Jesus, machen wir die nächste Folie. Ihr kennt das alle, ne? In Vers 41 ein Satz aus, wo man in der Bibelwissenschaft, also die Theologen, sich streiten, ob das wirklich Jesus gesagt hat, weil es so krass ist. Weil es an keiner Stelle von Jesu Worten etwas Vergleichbares gibt, dass Jesus praktisch alles, was den Bereich Dogma betrifft, mit diesem Vers für null und nichtig erklärt hat, könnte man so lesen, und alles, was die rechte Spalte Ethik betrifft hat, herausgehoben hat, indem er sagt, zu denen zu seiner Rechten, euer ist das Himmelreich Gottes, ihr kennt das alles, ne? Ich will euch nicht langweilen heute Morgen, euer ist das Himmelreich Gottes, wenn ihr den Geringsten der Geringsten der Geringsten Gutes tut, die, die nackt sind, anzieht, die, die Hunger haben, Essen gibt, die, die kein Obdach haben, ein Obdach geht. Und dann haben wir anscheinend eine Gruppe von auch irgendwie Gläubigen auf der linken Seite mal im Weltgericht, die sagen, wir sind auch Christen, wir erwarten, dass wir jetzt in den Himmel kommen. Und da sagt Jesus, stopp, ihr Verfluchten geht ins ewige Feuer, wo der Teufel bereitet ist mit seinen Engeln, weil ihr die Geringsten nicht angezogen habt, weil euch die Hungrigen, die Obdachlosen egal waren. Meine Frau hat gesagt, ich soll euch diese Bibelstelle nicht bringen, weil die Druck macht, zusammen mit diesem Bild. Der Punkt ist nur, mich hat beeindruckt, dass Bernhard Olpen gesagt hat, dieses Bild, The Vulture and the Little Girl vom Südsudan 1993 und diese Bibelstelle mit den Geringsten hat ihn nicht mehr losgelassen, hat sein Leben verändert. Das muss nicht euer Leben verändern und nicht mein Leben verändern. Versteht bitte das nicht falsch. Ich will heute Morgen keinen Druck machen. Ich wünsche euch und mir nur, dass es eine einzige Bibelstelle oder ein Wort von unserem Herrn gibt, was uns auch so erfasst. So wie Bernhard Olpen davon erfasst wurde. Etwas, wo ihr sagt, das bestimmt die rechte Spalte. Das wünsche ich euch. Ohne Druck, ohne Stress. Aber dass ihr das findet, viele von euch sind ja schon über die Lebenshälfte hinaus. Na und? Spielt doch keine Rolle. Vielleicht lebst du schon in so einem Bereich, in so einem Wort, wo du sagst, das habe ich mit 17 gehört, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Bei mir ist das Jesaja 58. Neben dieser Bibelstelle. Jesaja 58 ist das alttestamentliche Pardon zu Matthäus 25. Da geht es um das rechte Fasten. Und da geht es genauso darum, dass wir denen, die nackt sind, die sollen wir anziehen. Denen, die Hunger haben, sollen wir zu essen gehen. Und denen, die im Gefängnis sind, die sollen wir befreien und besuchen. Das ist irgendwie auch mein Lebensmotto geworden. Darum bin ich mit Berufsbetreuer geworden oder arbeite mit für Organisationen, die sich mit Straßenstrich und mit Obdachlosen und mit ganz, ganz Armen beschäftigen. Das ist mein Ding und ich merke, ich komme davon nicht los. Wenn ich da eine Woche habe, wo ich nichts für mache, bin ich einfach unglücklich. Das ist so. Ich wünsche euch, dass das, was ich mit diesen 5 Punkten gebracht habe, dass das keine Theorie nur ist, wo ihr sagt, ja, ich stehe auf morgens und dann gucke ich, wie ich heute als Christ so lebe. Ich wünsche euch, dass eure Ethik, eure Moral, das, was ihr aus eurem Glauben versucht, jeden Tag neu umzusetzen, dass es etwas gibt, was euch richtig anfasst. Was richtig, wo ihr sagt, das ist einfach meins, das hat mir der Herr gesagt. Amen.